Hi, ich bin Christian.
Und ich bin Diana.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Hallo Diana, grüß dich, wie geht's?
Hi. Ja, eigentlich gut. Bisschen angeschlagen leider. Mich hat mal wieder so ein Sommerinfekt erwischt, aber sonst alles super.
Aber kein Corona hoffentlich.
Nein. Keine Angst.
Wir sind im selben Raum, das beruhigt mich.
Nein, Test habe ich gemacht. Ja, wir haben ja tatsächlich auch im Team einen Corona-Fall.
Ja, es geht wieder rund. Es geht wieder rund.
Absolut.
Ja, schön. Wir sind nicht hier, um über Corona zu sprechen. Wir möchten heute mit euch sprechen über das Thema Personalkosten. Wir machen ja so eine kleine Miniserie mit dem Megathema Personal. Und ja, in den letzten Folgen haben wir schon drüber gesprochen, warum das Thema eher größer wird in der Tendenz, was ihr vielleicht auch machen könnt, um weiter Personal zu finden, auch um Personal zu binden. Und ihr kennt es aus dem Aufgebohrt-Podcast, bei uns geht es natürlich immer auch um das liebe Geld. Das ist ja sozusagen irgendwie auch so ein bisschen der Kern von uns. Es geht um Praxiserfolg. Es geht darum, Gewinne zu erwirtschaften, um Sauerstoff zu haben, um ja die Praxis gedeihen zu lassen und sicherlich auch, um die Leute gut und angebracht bezahlen zu können. Und deswegen haben wir zwar schon ein paar Folgen zur Vergütung gemacht, wir haben aber heute eine Folge, die etwas anders draufblickt, als wir es bisher vielleicht getan haben. Wir haben die Folge mal genannt Personalkosten oder Vergütung differenziert gedacht. In guter alter Manier, das haben wir auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal gesagt, geht es ja für uns immer darum zu verstehen, okay, was haben wir eigentlich für ein Problem, wie groß ist es, wie schlimm ist es, das Problem dann in seine Teile zu filetieren. Und dann merkt man meistens, okay, es ist nicht so schlimm, wie wir dachten, oder es ist nur in Teilen schlimm, und dann findet man Lösungen. Und das wollen wir heute auch machen, Diana, ne? Wir wollen das Thema Personalkosten nochmal sauber filetieren, sauber zerlegen in die Bestandteile und dann sagen, wie gehen wir denn damit um, damit es etwas den Schrecken verliert, und wir es managebar machen.
Absolut. Ich glaube, es ist einfach ein Thema, was viele momentan beschäftigt, ja, aus den in den letzten Folgen genannten Gründen. Auf der einen Seite eben, ich habe kein Personal, auf der anderen Seite die Gehälter steigen, und da ist einfach eine große Angst vor der Personalkostenexplosion. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute mal einordnen, ist das überhaupt ein Problem, muss ich Angst davor haben, oder kann ich da vielleicht einen etwas differenzierteren Blick drauf haben?
Perfekt. Bevor wir reingehen, wollten wir euch noch danken für euer positives Feedback auf die letzten Folgen und für die angeregte Diskussion in der WhatsApp-Community. Im Moment geht's dermaßen rund, ich komme nicht mehr dazu, auch nur beizubleiben. Ja. Ja, also von selber antworten und einbringen kann gar nicht die Rede sein. Ich versuche so halbwegs zu lesen, was passiert. Solange es keine Beschwerden gibt und sich alle anständig benehmen, was der Fall zu sein scheint, lassen wir es laufen. Wir hören aber ganz, ganz oft von Mitgliedern und von Zuhörern, dass die Community ja irgendwie ein absoluter Mega-Mehrwert ist und dieser doch geschützte Kreis, den wir auch immer wirklich beibehalten wollen, an tollen Ärztinnen und Ärzten und den Praxismanagement-Leuten, einen Mega-Mehrwert hat. Und von daher einmal vielen Dank an die Community, dass ihr da so aktiv mitmacht.
Absolut, ich bin immer wieder begeistert über die Beiträge, die auch wirklich teilweise sehr lang und sehr differenziert sind und alles auch sehr wertschätzend, also wirklich toll. Wenn ihr auch Mitglied werden wolltet in der Community und bisher noch nicht den Weg reingefunden habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an aufgebohrt@solvi.de, denn wir hören immer wieder, dass einzelne Personen den Weg nicht finden. Das liegt daran, dass wir diesen öffentlichen Zugang geschlossen haben, damit wir eben kontrollieren können, wer in die Community kommt und wer nicht, weil sich zwischendurch unerlaubte Personen reingeschlichen hatten. Also gerne eine E-Mail, dann nehmen wir euch selbstverständlich gerne in die Community auf.
So machen wir das. Ja, und apropos WhatsApp-Community, wir feiern bald die 100. Folge hier. Ich glaube, diese, die wir jetzt gerade aufnehmen, ist die 96, wenn ihr sie hört. Es ist nicht mehr so furchtbar lang bis zu 100. Wir nehmen momentan eine Folge pro Monat auf. September, Oktober, November, Dezember. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste die 100. Folge im Dezember zum Jahresende kommen. Da freuen wir uns sehr. Bin auch überrascht, wie schnell das rumging. 100 Folgen ist eine Menge Holz. Und die 100. Folge soll keine ganz normale Folge werden, sondern das soll eine besondere Folge werden. Und zwar kriegen wir ja regelmäßig Fragen in der Community, wir kriegen auch regelmäßig Wünsche zu Folgenthemen, wo also sich gewünscht wird, welches Thema wir in einer ganzen Folge behandeln könnten. Nicht jeder Wunsch, nicht jede Anforderung oder nicht jede Idee gibt eine ganze Folge her. Oftmals haben wir auch einfach nicht genug Stoff, aber wir wollen die Folge 100 unter dem Motto Ask Us Anything oder Ask Me Anything, ist so ein üblicher Begriff in amerikanischen Podcasts, AMA, wollen wir die Folge 100 nutzen, dass ihr uns eure Fragen stellen könnt. Wir wollen also in der Folge 100 eure Fragen aufbringen und immer kurz und knapp, so ein paar Minuten vielleicht diskutieren und beantworten. Und das ist vielleicht eine tolle Gelegenheit, ja, immer mal jetzt die Fragen zu stellen, die ihr schon immer mal stellen wolltet, eure Fragen hier reinzubringen. Und wir haben uns gedacht, das dürfen natürlich berufliche Fragen sein rund um die Praxis. Fragen, die wir bisher vielleicht im Podcast so explizit noch nicht behandelt haben, die aber nicht eine ganze Folge hergeben. Ihr dürft aber, wenn euch das ein Anliegen ist oder interessiert, gerne auch private Fragen stellen, ne? Also, was ich schon immer mal von Diana wissen wollte, zum Beispiel. Ne?
Oha.
Ja, just in case, kann ja sein. Also, wir wollen eine lockere Mischung machen. Und wenn ihr euch daran beteiligen wollt, wenn ihr also Fragen einreichen wollt, dann macht das am besten in der Aufgebohrt WhatsApp Community, die Laura, die Community so ein bisschen mitbetreut aus unserem Team, hat dazu, wenn ihr diese Folge hört, eine eigene Gruppe in der Community geöffnet. Die werdet ihr dann in der Community sehen. Da geht ihr rein und schreibt eure Frage entweder rein oder, und das fänden wir noch toller, wenn ihr uns eine Sprachnachricht macht. Von daher an der Stelle der Aufruf, am wunderschönsten fänden wir tatsächlich Sprachnachrichten. Verbindet die Sprachnachricht vielleicht mit etwas Lob, Kritik, Glückwünsche für die 100. Folge, was auch immer euch einfällt. Packt eure Frage hinten dran. Und wenn wir eine Sprachnachricht kriegen, gehen wir davon aus, dass wir sie in dem Podcast auch einspielen dürfen. Das wäre richtig cool. Wir stellen uns das vor wie so eine Call-in-Show, wo wir quasi eure Sprachnachrichten abspielen mit den Grüßen und der Frage und dann Diana und ich drauf antworten. Wenn ihr nicht in der Community seid, Diana hat es gesagt, schreibt dann aufgebohrt@solvi.de eure Handynummer, dann können wir euch hinzufügen. Wenn ihr nicht in die Community wollt oder kein WhatsApp habt, kein Handy habt, wie auch immer, dann könnt ihr eure Frage auch gerne per E-Mail an aufgebohrt@solvi.de richten. Wie auch immer, wir würden uns freuen, wenn ihr rege mitmacht, nutzt die Chance, Folge 100 kann richtig cool werden. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins Thema, Diana, oder?
Sehr gerne, sehr gerne. Genau, heute wollen wir, wie gerade eben schon angesprochen, über das Thema der Personalkosten sprechen. Wir haben es gerade eben schon angeteasert, ist eigentlich ein alter Hut oder alter Schuh, wie sagt man, egal. Auf jeden Fall kein neues Thema, aber es gewinnt natürlich immer mehr an Bedeutung. Wie gerade eben schon angesprochen, auf der einen Seite Personalmangel, auf der anderen Seite steigende Gehälter und einfach diese Angst vor dieser riesen Personalkostenexplosion. Und natürlich sehen wir auch, dass die Personalkosten in vielen Praxen deutlich ansteigen. Und genau, heute wollen wir das Ganze einordnen und uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Ja, insbesondere, wenn wir bedenken, dass wir auf der anderen Seite ja irgendwo auch nicht wie in der freien Wirtschaft einfach ganz frei unsere Preise gestalten können. Und wir wollen euch ein bisschen aus dieser Machtlosigkeit helfen und euch unsere Gedanken einfach mitgeben, damit ihr vielleicht auch einen differenzierteren Blick auf das Thema bekommt.
Genau, und ich sag mal, der Klassiker ist ja immer so, Diana, das kennst du auch aus dem Beratungsgespräch. Zumindest fangen die bei mir oft die Erstgespräche so an. Mein Steuerberater sagt, meine Personalkosten sind zu hoch. Ja. Also, das so oft und das ist so oft der Hinweis und der ist natürlich genauso oft richtig, wie er auch leider genauso oft falsch ist. Und in jedem Fall ist er überhaupt nicht, im Englischen würde man sagen, der ist nicht actionable. Also ich kann da drauf nicht handeln. Was soll ich machen? Leute entlassen? Ist das überhaupt die richtige Entscheidung? Verdienen die alle zu viel? Habe ich zu viele? Machen die alle zu wenig Umsatz? Machen wir zu wenig Umsatz? Sind wir falsch aufgestellt? All diese Fragen kriege ich natürlich gar nicht beantwortet aus der Information, meine Personalkosten sind zu hoch. Und ich glaube, deswegen haben wir uns heute vorgenommen, das Thema mal gedanklich zu zerlegen. Ich hatte das eben schon mal einleitend schon mal angekündigt, denn wir filetieren das jetzt ein bisschen, ne? Diana, ich glaube, wir haben gesagt, wir gehen mal von dem Gesamtmonster Personalkosten und das machen wir auch in der Beratung und sagen, okay, aus welchen Bestandteilen besteht es? Und wenn wir dann drauf gucken, dann sind es ja in der Praxis eigentlich drei Bestandteile, ne? Es gibt sozusagen Personal, das direkten Umsatz macht, also angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, Assistenzzahnärztinnen und Zahnärzte, Zahntechniker, DHs, ZMPs oder auch ZFAs, die delegierte Leistungen erbringen und erfassen. Dann gibt es diejenigen, die so mal eine Stufe vom direkten Umsatz entfernt sind, die aber im Zimmer in eurer Assistenz mit euch euren Umsatz oder den Umsatz der anderen unmittelbar ermöglichen, ne? Also durch Assistieren. Und dann gibt's als dritten Topf das verwaltende Personal, und das ist jetzt keine Wertung darüber, wer wichtig ist oder unwichtig. Das verwaltende Personal ermöglicht sozusagen noch eine Stufe indirekter, dass überhaupt der ganze Praxisbetrieb läuft. Und ich glaube, in die drei Töpfe wollten wir es heute mal so zerlegen, und deswegen heißt die Folge Personalkosten differenziert gedacht, vielleicht ein Stück weit Antworten geben, wie man darüber nachdenken kann und wie man es vielleicht lösen kann für diese drei Töpfe.
Genau, das ist richtig. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Personal, das direkt Umsatz erbringt, also den angestellten Zahnärztinnen und Prophylaxekräften. Und da ist natürlich so, es geht darum, dass sie eine Leistung erbringen und dass wir diese fair vergüten wollen. Ich glaube, das ist das Grundprinzip, was jedem klar ist. Und häufig hören wir Diskussionen, ja, wie viel kann denn eine Person verdienen? Ich glaube, wir hatten auch gerade wieder eine Diskussion in der WhatsApp-Community darüber, wie viel Prozent dürfen denn angestellte Zahnärzte überhaupt verdienen von ihrem Umsatz? Ja, und da wurde eben auch heiß drüber diskutiert. Und die Frage ist ja, wenn wir das mal differenzierter betrachten, klar geht es darum, wie hoch ist das Gehalt und wie viel Prozent vielleicht vom Umsatz. Aber wir können uns ja auch darüber unterhalten, wie hoch ist denn der Umsatz und wie wird dieser überhaupt möglich gemacht? Und das ist eine Diskussion, die mir persönlich immer fehlt, wenn es um das Gehalt von angestellten Zahnärzten geht, dass gar nicht darüber gesprochen wird, wie viel Umsatz kann ich in einer Praxis machen, wie unterstützt mich die Praxis dabei, Umsatz machen zu können und was liefere ich bei, sondern es geht einfach immer nur um das Thema Gehalt und prozentuale Vergütung. Also ich würde gerne die Diskussion aufmachen, wie können wir überhaupt Leistung ermöglichen, nicht nur vergüten. Ja, ich glaube, so sollten wir darüber nachdenken.
Absolut, weil ich sag mal, wenn wir über die Vergütung nur nachdenken, dann ziehen wir an zwei Seiten am Tau. Der eine will mehr verdienen, der andere will weniger bezahlen. Und das ist ja genau das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, das immer weniger aufgeht. Also das ging früher, in Klammern, das ging betriebswirtschaftlich, weil halt genug Arbeitskräfte da waren. Die Frage ist auch damals schon, ob das ethisch-moralisch sozusagen immer richtig war. Nach dem Motto, ja, der verdient oder die verdient so wenig und ich verdiene da gutes Geld dran. Ich lasse sie mal in dem Glauben, dass das passt. Heute stellt sich ja die Frage gar nicht mehr. Und wir wollen weg von diesem Tau ziehen. Und genau wie du sagst, die Lösung liegt auf der anderen Seite. Denn die Personalkostenkennzahl ist ja auch die Kosten des Personals geteilt durch den Umsatz des Personals, ne? Und jetzt ist sozusagen die Aussage unterm Strich in diesem Bruch oder in dieser Gleichung liegt der Hebel. Und Stefan Hecker sagt ja auch immer, ja, diese ganze Diskussion über Umsatzbeteiligung, x Prozent vom Umsatz, die Frage ist doch immer, von welchem Umsatz. Ne? Das heißt, wir glauben hier, wenn wir jetzt in dem ersten Topf Personal des direkten Umsatz macht, wenn wir in dem Topf denken, dass die Devise eigentlich heißen muss, Betroffene zu Beteiligten machen. Den direkten Zusammenhang zwischen Gehalt und Verdienst, der ist in diesem Mitarbeitertopf oder in dieser Gruppe der Mitarbeitenden am direktesten und am klarsten. Und den muss man, glaube ich, auch klar machen, den muss man herstellen, den muss man für sich selber im Kopf klar machen, den muss man artikulieren und kommunizieren. Und da gibt es eben in den Praxen verschiedene Modelle, ne, von angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten, die im Vakuum behandeln, ihre Zahlen, ihre Umsätze selber gar nicht kennen. Dann kann ich natürlich jemanden, der seine Umsätze, die er erbringt, nicht kennt, dem kann ich natürlich erstmal gar nicht vermitteln, dass es da einen Zusammenhang geben soll, beziehungsweise wo soll derjenige denn diesen Zusammenhang verstehen und die Transparenz hernehmen, ne? Das heißt, es geht darum, diese Philosophie und dieses Herangehen für sich selber zu schärfen, sich selbst auch zu überlegen, wollen wir das? Wir glauben, Diana, dass die Antwort darauf eigentlich nur sein kann, das ist wahrscheinlich alternativlos. Wir müssen das, diesen Zusammenhang herstellen. Und dann eben die Transparenz zu schaffen. Und dann eben, das hattest du eben schon angedeutet, auch zu ermöglichen, zu fordern und dann auch zu fördern, dass diese Leistung gesteigert wird. Und am Ende dieser Kette kann dann sehr gerne mehr Vergütung stehen.
Genau. Und ich glaube, dass es eben Praxen gibt, die das machen und Praxen gibt, die das weniger machen. Ich weiß nicht, wie du es in der Beratung erlebst, aber Tendenziell habe ich Praxen, die entweder angestellte Zahnärzte, Zahnärztinnen haben mit hohen Stundensätzen oder mit niedrigen. Es ist selten so, dass ich Praxen habe, wo ein angestellter Leistungserbringer extrem niedrige Umsätze erbringt und der andere extrem hohe. Das gibt's mal, dass der eine höher spezialisiert ist und vielleicht der junge Assistenzzahnarzt, die Assistenzzahnärztin den Kleinkram wegmacht. Aber ich glaube schon, dass wir unterschätzen, wie viel oder wie stark der Einfluss auf den Umsatz unserer angestellten Leistungserbringer ist, den wir selber haben in der Praxis, durch Struktur, durch Preisstruktur, durch Terminierung, durch Abrechnung, durch Systeme, die wir zur Verfügung stellen. Also ich glaube, diese Sichtweise darauf, dass ich die angestellten Leistungserbringer auch befähigen muss, das ist noch nicht so stark verbreitet in allen Praxen, würde ich behaupten. Ne? Ich glaube, wir müssen Ziele setzen, Umsatzbeteiligungen und ähnliches, das ist weit verbreitet, ne? Dieses Fordern. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man auch mal die andere Sichtweise einnimmt und sagt, okay, ich muss auch dafür Sorge tragen, dass die Person den Umsatz bringen kann. Und wenn ich dann alles getan habe, dass man das bei mir tun kann und alle es schaffen und eine Person nicht, dann weiß ich, dass die Person nicht die Leistung erbringt. Mhm. Ja.
Dann zum Ermöglichen gehören natürlich Dinge wie, ich sag mal, die richtigen Preise. Ne? Ich meine, normalerweise setze ich die in der Praxis fest und wenn ich als Inhaber diese Preise nutze und die richtigen Umsätze erziele, dann sollte es mit den gleichen Preisen eigentlich den angestellten Zahnärzten und Zahnärztinnen auch möglich sein. Dann ist die Frage, stimmen die Behandlungszeiten? Ne? Haben die gleichen Behandlungszeiten wie ich? Brauchen die für Dinge länger, dann wäre das natürlich ein Bereich, um zu ermöglichen und um zu fördern. Ne? Haben wir die richtigen Behandlungskonzepte? Werden die von allen in der Praxis verstanden und gleich gelebt? Haben wir die richtigen Kommunikationskonzepte? Und eine Frage, die natürlich damit einher auch geht, ist, haben die angestellten Zahnärzte ihren eigenen Patientenstamm? Haben die also überhaupt die Chance, ein breites Spektrum anzubringen, weil da gibt's ja auch verschiedene Modelle oder machen die vielleicht bei mir die 01en und Zahnsteinen und halten mir das vom Leib, was ich selber nicht mag? Oder sind es gar Spezialisten, die sich auf gewisse Gebiete spezialisieren? Dann geht's natürlich auch um das Thema Fortbildung. Aber das sind so Bereiche, in denen man da, glaube ich, denken muss und wo man wahrscheinlich als Inhaber auch sozusagen schnell in der Illusion lebt, weil das bei einem selbst funktioniert mit den Behandlungszeiten und den Preisen und der Kalkulation und der Kommunikation, dass das bei den Angestellten auch so sein müsste. Ne? Und wir sehen eben in der täglichen Beratung, das ist jetzt auch nicht überraschend und nicht neu, dass natürlich die Privatanteile bei den angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten in aller Regel deutlich, deutlich, deutlich niedriger sind als bei den Inhabern. Oft ist es geflippt. Also der Inhaber hat 60% oder 65% oder 70% Privatanteil und die angestellten Zahnärzte dann 20%, 25% oder 30%. Und das sind natürlich dann schon auch Hinweise und dann ist es natürlich schwer, auf die Stundenumsätze zu kommen. Am Ende geht es natürlich um das Thema Stundenumsätze. Ne? Das ist klar. Das haben wir in den anderen Podcasts schon mehrfach besprochen. Wir verkaufen ja Zeit in der Praxis mit dem Behandler und den Assistenzen, die da stehen.
Ich glaube, es braucht einfach ein System. Wenn ich sage, ich möchte eine Praxis führen mit angestellten Leistungserbringern, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, wie ich diese führe, wie ich ihnen ermögliche, Umsatz zu machen, wie ich sie einsetzen möchte. Ne? Dazu gehören auch, je mehr ich habe, Dinge wie viel Zimmer bekommt ein angestellter Zahnarzt, wie viel Assistenzen hat eine Zahnärztin zur Verfügung. Das sind alles Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss. Oder ab wann, ab welcher Umsatzschwelle bekommt jemand ein zweites Zimmer oder ist in der Lage, auf zwei Zimmern zu arbeiten. Und da sehe ich doch oft, dass Angestellte teilweise ihr Potenzial nicht entfalten können. Ich möchte nicht sagen, dass alle übermotiviert sind und das nur an den Inhabern liegt, um Gottes Willen. Aber es gibt doch immer wieder Praxen, wo wir sehen, sie können es nicht entfalten, weil kein Raum da ist, in dem sie behandeln können, keine Assistenz da ist oder die Abrechnung einfach nicht ordentlich gemacht wird. Und das ist einfach dieser ganze Teil Leistung ermöglichen. Und wenn ich das alles gegeben habe, dann kann ich auch fordern. Dann kann ich sagen, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, du hast von mir alles bekommen, um hier Umsatz erbringen zu können. Ja, das ist deine Zielvorgabe und die erwarte ich, dass sie erreicht wird.
Getreu nach dem Motto, Ofen wärme mich, dann gebe ich dir Holz, funktioniert nicht. Andersrum wird ein Schuh draus. Und du hast gerade eben gesagt, das ist meine Zielvorgabe, die erwarte ich. Also für mich immer nochmal wichtig der Gedanke, dass es ja in aller Regel nicht darum geht, den 5. Porsche sich dahin zu stellen und wir das deswegen erwarten, sondern wir sehen einfach, dass gewisse Gewinnniveaus erreicht werden müssen, um die Tilgung, die Steuern, die Investitionen von morgen und die Freiheit, Liquidität zu erhalten. Und deswegen nochmal der Appell, das müssen alle verstehen, gerade die, die direkt am Umsatz mitwirken, dass es diesen ganz festen Zusammenhang gibt und dass wir nur das verteilen können, was es zu verteilen gibt. Und da ist natürlich ein Stück weit dann auch vielleicht eine Zahlenbeschäftigung oder eine Zahlenaufklärung eben manchmal notwendig. Weil man könnte sich als angestellter Zahnarzt auch fragen, wenn ich 50 oder 60 Euro die Stunde krieg und 240 machen soll, sag mal, im Einfachen sozusagen im Kopf der früh zufrieden ist beim Denken, ist dann ja die Ableitung, ja 240 Stunden Umsatz, ich krieg 60, die anderen 180 gehen in die Tasche des Inhabers. Also da braucht's, glaube ich, auch tatsächlich Erwachsenenbildung und Aufklärung.
Genau. Und da fängt's ja schon an, du hast gerade gesagt, ich krieg 40 oder 60, also ich krieg 40 ja eigentlich, ne? Und ich koste schon mal 60. Da geht's ja schon los. Ne? Und vielleicht können wir das gerade mal für unsere Zuhörer aufdröseln in Zahlen, warum wir denn solche Zielvorgaben brauchen. Warum brauchen wir einen gewissen Mindestumsatz? Fangen wir mal mit den angestellten Zahnärzten und Zahnärztinnen an. Wir sagen ja immer, ich brauche mindestens 4 Euro die Minute oder 5 Euro die Minute, sagen wir sogar mittlerweile für die ambitionierten Praxen an Umsatz bei angestellten Zahnärzten, ja, das entspricht also mindestens 240, besser 300 Euro Stundenumsatz. So, und dann stellt sich ja die Frage, wie kommen wir überhaupt da drauf, ja? Und ein Teil der Antwort liegt natürlich darin, dass wir unheimlich hohe Fixkosten in der Praxis haben, ja? Wir haben einfach Kosten, die pro, also die insgesamt anfallen und Kosten, die pro Behandlung anfallen.
Pro Behandlungsstunde.
Ja? Pro Behandlungsstunde. Und wenn wir es jetzt mal auf die Behandlungsstunde runterbrechen, ist es, glaube ich, am einfachsten, du hast es gerade gesagt, wir haben unsere aktuellen Benchmarks auch nochmal herangezogen. Christian war wieder fleißig und hat Gehälter ausgewertet. Und da haben wir gesehen, dass angestellte Zahnärzte im Schnitt 57 Euro brutto bekommen. Hängt natürlich stark von deren Umsatz ab. Ne? Da sind Leistungserbringer dabei, die sehr, sehr hohe Stundenumsätze machen. Deswegen nicht jeder angestellte Zahnarzt, der jetzt hier zuhört und ein niedrigeres Brutto hat, muss sofort denken, ich werde unterbezahlt. Das hängt natürlich vom Umsatz ab, aber im Schnitt 57 brutto. Das heißt, im Schnitt kosten mich angestellte Zahnärzte 70 Euro pro Stunde, die sie behandeln. Also wichtig, wir rechnen hier auf die Behandlungsstunde, ja, weil sie sind natürlich auch mal im Urlaub, mal krank, Feiertage und ähnliches.
Der Stundenlohn, genau, der errechnete Stundenlohn liegt niedriger, ne? Das ist wichtig, die Einschränkung, die du hier machst.
Wir haben jetzt gesagt, dass wir also 70 Euro Arbeitgeberbelastung haben für den Behandler, ja, in der Stunde, die behandelt wird. Und da kommen im Schnitt, das haben wir auch ausgewertet, 1,9 Assistenten drauf, ja, also die mir überhaupt ermöglichen, Umsatz zu machen, die dem Behandler assistieren. Und die verdienen im Schnitt 22 Euro brutto. Das sind 26 Euro Arbeitgeberbelastung. Also rund 50 Euro Assistenz kommen pro Zahnarztbehandlungsstunde obendrauf.
Auch hier sozusagen die 50 Euro ergeben sich nach den ganzen Zeiten, die ihr bezahlt, die aber nicht stattfinden. Also nach Krankheit, nach Firmenfesten, Fortbildungen, Feiertagen und so weiter.
Genau. Also pro Behandlungsstunde gerechnet und nicht pro vertragliche Arbeitszeit.
Genau.
Ja? Und unsere Auswertungen, unsere Benchmarks haben zudem ergeben, dass wir pro Zahnarztstunde eine Verwaltungsstunde berechnen können. Ja, also wenn wir uns anschauen, wie viel Verwaltungsstunden sind in der Praxis verfügbar und dann schauen, wie viel Behandlungsstunden sind in der Praxis, dann liegt das in unserem Benchmark ungefähr bei 1:1, also eine Verwaltungskraft pro Behandlungsstunde. Ja, und das wären jetzt eben, wenn ich eine ZMV obendrauf rechne, 23 Euro brutto und 30 Euro Arbeitgeberbelastung. So, wenn wir das jetzt also zusammenziehen, die 70 Euro des Behandlers, der Behandlerin, die 50 Euro der Assistenz und die 30 Euro der Verwaltung, dann sind wir schon bei 150 Euro Personalkosten pro Zahnarztstunde. Ja, also pro Behandlungsstunde. Und jetzt fehlt ja noch der große Fixkostenblock, nämlich Geräte, Stühle, Räume, Versicherungen, Abrechnung, Fortbildung, Marketing, Material, Steri und so weiter und so fort. Und da haben wir auch in Benchmarks mal ausgewertet, das liegt dann so zwischen 20 und 25% vom Umsatz, aber wir können roundabout sagen, 40, 50 Euro kommen da nochmal pro Zahnarztstunde obendrauf. So, das heißt, wenn ihr mitgerechnet habt, sind wir jetzt schon bei gut 200 Euro Kosten, die der Praxis pro Zahnarztstunde im Schnitt, ja, im Schnitt anfallen. Es gibt Praxen, die wesentlich kostensensitiver sind. Es gibt Praxen, die deutlich höhere Kosten haben. Das ist jetzt mal so ein Durchschnitt. Das heißt, bis 200 Euro Stundenumsatz habe ich noch gar nichts verdient. Ja, das heißt, da bin ich ja automatisch an dem Punkt, dass ich sagen kann, ein angestellter Zahnarzt, eine angestellte Zahnärztin, die 150, 180 Euro Stundenumsatz macht, lohnt sich einfach nicht für mich.
So schlecht kann ich den oder diejenige gar nicht bezahlen,
genau.
Dass da noch was übrig bleibt. Es sei denn, behandelt vielleicht ohne Assistenz oder so, was wir keinem wünschen.
Genau, richtig. Ja. Und wenn wir quasi sagen, na ja, eigentlich, ich glaube, das ist die Zahl, die jeder kennt, ne, dass man sagt, ein angestellter Zahnarzt darf 30% kosten von dem, was er sie an Umsatz erbringt, dann müssten wir ja quasi sagen, okay, wir brauchen eigentlich das Vierfache vom Brutto. Das ist so eine Faustformel, die alle kennen, ja. Und das wären eben die 60 Euro mal 4. Und da wären wir bei 240 Euro. Das ist ja das, wo wir sagen, das muss mindestens erzielt werden. Und dann sehen wir, da hätten wir dann auch schon eine kleine Marge. Ja, also da wäre dann durchaus auch schon ein Gewinn drin. Wobei wir in diesen Fixkosten, die wir kalkulieren, wirklich die Basiskosten drin haben. Ja, also wenn die Praxis noch größere Extras hat, dann werden die hier noch nicht mit berücksichtigt. Ja, also daran sehen wir, warum wir diese Zielumsätze brauchen und warum wir vor allen Dingen sehr differenziert drauf gucken müssen, wenn wir darüber sprechen, wie viel Prozent kann mein angestellter Zahnarzt, meine angestellte Zahnärztin verdienen. Weil jemand, der 400 Euro Stundenumsatz bei mir macht, vielleicht auch, weil ich ihn oder sie dazu befähige, kann einen deutlich größeren Prozentsatz davon abbekommen, ja, als ein Assistenzzahnarzt, der vielleicht eben so an den 10.000 Euro herumkratzt, ja, völlig verständlich, weil noch in der Ausbildung, ja, aber daran kann ich einfach nichts verdienen, wenn die Person schon die Hälfte davon bekommt.
Genau. Die Frage, die sich letztlich so ein bisschen ableitet, ist ja, wenn wir jetzt bei den Zahnärzten das Rechenbeispiel durchgedacht haben, was machen wir da draus, wenn insgesamt die Personalkosten steigen? Und ich glaube, das ist ja jetzt so ein bisschen die Stelle, wo wir uns bei den angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten ein bisschen unbeliebt machen. Unsere These ist, dass wir hier, also Diana hat die Rechnung eben aufgemacht, wir brauchen in aller Regel auf jeden Fall über 180 Euro nach der Assistenzzeit, nicht selten 240 Euro plus pro Stunde an Umsatz, damit die Praxis im nennenswerten Maße die Erträge erwirtschaftet, die sie dann auch befähigen, in die Zukunft zu investieren. Und ich glaube, die Frage auf die Antwort, die Antwort auf die Frage, was machen wir, wenn hier Gehaltsdruck herrscht, ist, naja, zuallererst müssen wir mal prüfen, wo liegt denn das Verhältnis von Bruttogehalt zu Umsatz der Zahnärztin des Zahnarztes. Ne? Diana hat mal 4 als Faustformel gesagt, ist in jeder Praxis anders, guckt man im Idealfall individuell an. Aber das ist, glaube ich, die Antwort darauf. Und das ist der Vorteil bei denen, die Umsatz machen, dass man es natürlich auch ein Stück weit direkt messen kann. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen davon. Es gibt, hatte ich gerade gestern Abend ein Gespräch, angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sind da, damit der Inhaber freitags frei machen kann oder in Urlaub fahren kann. Da kann man, wenn man möchte, eine etwas niedrigere Latte dran anlegen, was die Rentabilität angeht. Am Ende des Tages können wir uns aber auch da nicht davon freimachen, dass man mit jeder Ressource, die man oder mit jedem Stuhl und mit jedem Personal, das man eben beschäftigt, dann am Ende auch Geld verdienen muss. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, von den 240, die du jetzt gerade eben zum Beispiel ausgerechnet hast pro Stunde, macht dann aber der Zahnarzt, die Zahnärztin auch nur 70 an Kosten aus. Ne, und du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn er oder sie ein Rockstar ist und sich von 240 auf 360 entwickelt, dann ist es das kleinste Problem, wenn sich die Arbeitgeberbelastung von 70 auf 80 oder 90 Euro pro Stunde und entsprechend eben das Bruttogehalt um zweistellige Prozentzahlen nach oben schiebt. Und das ist, glaube ich, die Antwort hier darauf. Es braucht dann, und das haben wir ja eingangs schon gesagt, natürlich die Befähigung, es braucht die entsprechenden Privatanteile. Nur mit Kassenzahnmedizin wird es wahrscheinlich nicht gehen und auch budgetmäßig gefährlich. Es braucht dann die Kommunikation beim angestellten Zahnarzt über die Mehrkostenvereinbarung bei Füllung oder was auch immer das ist, was eure Praxis an Konzept hat. Es braucht die Kommunikation über die Preise, es braucht die Zusatzleistungen, die angeboten und erbracht werden.
Genau, absolut. Und wichtig ist vielleicht nochmal, weil ich gerade diese Faustformel gesagt habe, mal 4, du hast schon gesagt, das ist individuell, aber ich finde, das hilft, um ein Muster im Kopf zu finden. Wenn ihr über Gehälter sprecht. Natürlich sprecht ihr zukünftig erstmal darüber, wie viel Umsatz kann man bei mir erwirtschaften und was tue ich dafür, ja. Aber wenn ihr dann über Gehälter sprecht, finde ich es wichtig im Kopf zu haben, zu sagen, okay, die Kosten oder das, sagen wir mal, das Brutto des angestellten Zahnarztes, der Zahnärztin, macht eben nur ein Viertel aus, ja. Und dann kommt dasselbe nochmal drauf für Verwaltung und Assistenz, ne. Mindestens, ja, eher mehr. Und auch nochmal für Geräte, Stühle, Räume und so weiter, ne? So, das heißt, über das, was ich rede, das, was darüber hinausgeht, ist ja eigentlich dann eben erst das, wo ich sagen kann, es macht für mich überhaupt Sinn, Zahnärzte anzustellen.
Ja, das heißt, genau. Und dann die Lohnnebenkosten, die hast du jetzt, weil wir über das Brutto gesprochen haben, fast genau. Noch sozusagen unter den Tisch fallen lassen, genau.
Ja. Diese 20%.
Das Beispiel funktioniert natürlich in ähnlicher Form auch für ZMPs und DHs oder sagen wir mal für zahnärztliche Fachangestellte, die Prophylaxeleistungen erbringen. Ja, wenn wir es am Beispiel von der ZMP mal durchrechnen, die Rechnung ist eine andere, aber wir finden es eben auch eine ganz interessante Betrachtung. Aus dem Benchmark kommt raus, dass ihr eine ZMP ungefähr euch pro Stunde, die sie in der Praxis behandelt, 30 € kostet mit Lohn, Nebenkosten und allem. Ja, nochmal. Der Bruttostundenlohn ist ein anderer. Hier nach Feiertagen, nach Urlaub, nach Krankheit, nach Fortbildung, nach Sommerfest, nach Winterevent, nach allem, nach Weihnachtsfeier. 30 € pro Stunde kostet euch eine ZMP im Schnitt, pro Stunde, die sie behandelt. Hier haben wir natürlich den Vorteil, kommen keine ZFAs dazu. Ja. Es kommen aber auch sonstige Kosten dazu für Stühle, Geräte, Räume, Versicherung, Abrechnung, Fortbildung, Marketing, Material, Steri, Vorbereitung des Raums und so weiter und so fort. Und auch hier natürlich eine gewisse Belastung auf die Praxisverwaltung, auf die Abrechnung, auf die Rezeption, auf die Terminierung. Und da kommen wir in Summe, jetzt inklusive ZMV-Kosten, auch nochmal in den Bereich von 45 bis 50 € pro Stunde, ne? Hochpraxis individuell, können auch 35 sein, können auch 60 oder 70 sein, aber wenn ihr euch merkt, 30 € pro ZMP-Stunde Behandlung fürs Gehalt und dann nochmal 50 für die Verwaltung und alles, was an Geräten, Materialien, Instrumenten, Räumen, Versicherungen und sonst noch in der Praxis läuft, dann kommen wir auf ungefähr 80 € pro Stunde, die euch, ich sag mal, die Produktion kostet, wenn man es mal so sagen will, ne? Und jetzt haben wir in dem Bereich natürlich das Problem, und das ist noch ein bisschen stärker ausgeprägt als im Zahnärztlichen, dass wir hier oftmals eine erhöhte No-Show-Quote haben. Also wir haben doch sehr oft in der Prophylaxe noch eine schlechtere Verbindlichkeit bei den Patienten. Wir sehen No-Show-Quoten all over the place, aber ich sag mal, in unserem Sample, das ich mir gestern mal angeschaut habe, ging das von 6% bis 15-16%. No-Show in der Prophylaxe. Wir kennen auch Praxen, die sogar noch von höheren Quoten berichten. Und wir haben natürlich in der Prophylaxe auch recht häufig das Problem, zumindest aus meiner Beratungserfahrung, dass wir Terminlücken haben. Und diese Terminlücken entstehen dann, wenn sehr viele unterschiedliche Prophylaxe-Behandlungsdauern angeboten werden. Oder wenn man zum Beispiel um 8 Uhr anfängt und um 12.30 Uhr ist die Mittagspause und man macht dann 4 60-Minuten PZR-Termine am Vormittag. Die letzte halbe Stunde ließ sich leider nicht mehr füllen. Dann sind das schon 11% Ausfall, wenn ich von 4,5 Stunden 30 Minuten nicht im Terminbuch gefüllt habe. So dass es in Summe über No-Shows und Terminlücken, die in der Terminierung entstehen oder die man im Team vielleicht manchmal auch lässt, weil es ist ja nicht so schlimm, wenn der Vormittag nicht so stressig ist, dann oft aus unseren Erfahrungswerten auf eine 80% faktische Terminauslastung kommt. Und das, würde ich sagen, ist noch nicht mal ein Selbstläufer. Also die 80% sind nicht gesetzt. Wir sehen auch viele Praxen, die es schlecht machen und wo wir deutlich unter 80% landen. Mhm.
Also wenn ich die Praxen frage, was sie als Preis nehmen für eine Stunde, ja, inklusive Umrisszeit und so weiter, und dann sehe, was nachher pro Stunde rausgekommen ist, dann ist hier häufig eine größere Diskrepanz, ne? Dann sind wir oft bei 60-70 € Stundenumsatz, wo ich mich fragen muss, okay, wo sind denn die anderen 40-50% hin? Und das liegt dann häufig an solchen Themen.
Genau, das ist eine Prüfung, die wir in der Beratung immer machen. Was ist der realisierte Stundenumsatz der Prophylaxekräfte und wie verhält er sich zum theoretisch in der Praxis festgelegten Preis für die 10,40 bei 28 Zähnen, angenommen es sind 60 Minuten, ne? Genau. Ja. Wenn da eine große Diskrepanz ist, ist das ein Warnzeichen. So, und wie bringen wir das jetzt zusammen? Also wir haben gesagt, 80 80 Euro haben wir ungefähr Stundenkosten für eine Behandlungsstunde, die angeboten wird. Aber nur in 80% der Fällen ist der Stuhl überhaupt mit einem Patienten besetzt. Von der Zeit, die die Prophylaxekraft theoretisch behandeln könnte. 80 durch 0,8 rechne ich jetzt sozusagen. Und dann kommt raus, dass ich eigentlich mindestens 100 Euro Umsatz pro Stunde in dieser Rechnung erwirtschaften muss. Also 100 Euro wäre sozusagen der Break-Even, da wäre ich bei null. Ne? Auch wieder hier vereinfacht und über alle Praxen. Und die 100 Euro sind witzigerweise auch wieder genau viermal brutto, wenn man es jetzt so einfach rechnen will. Bedeutet aber auch, dass wir da noch nichts verdient haben. Und das führt dann je nach Praxis aber ganz häufig dazu, dass wir einfach sagen müssen, okay, wenn die Praxis jetzt noch diesen Gewinn erwirtschaften muss, um auch tilgen zu können und auch investieren zu können, dann brauchen wir eigentlich einen Prophylaxepreis von, letztes Jahr haben wir noch oft 120 gesagt, in der Zwischenzeit sind wir bei 125 bis 130 auf 60 Minuten, um 25 oder 30% Rentabilität auch in diesem Bereich zu erwirtschaften, die wir definitiv mindestens brauchen.
Und insbesondere dann, wenn wir DHs beschäftigen, vielleicht sollten wir das noch thematisieren, weil das, was wir gerade eben genannt haben an Gehältern, da haben wir von der ZMP gesprochen. Dentalhygienikerinnen kriegen häufig deutlich mehr, ne? Und wenn wir da eben auch deutlich höhere Gehälter haben, müssen wir auch gucken, wie sie mehr Umsatz erwirtschaften können. Das können sie meistens gar nicht, wenn sie nur die 10,40 machen. Sie dürfen ja auch deutlich mehr machen. Und dann muss ich auch schauen, dass wir wieder beim Ermöglichen, dass sie diese anderen Leistungen, die sie anbieten dürfen, auch in der Praxis anbieten können und dass ich Konzepte dafür habe, ja, UPTs und ähnliches, ja. Und nur dann kann ich überhaupt auf einen höheren Stundenumsatz kommen. Und wir hatten es gestern, Christian, ja auch nochmal überschlagen. Da kamen wir schnell eben drauf, dass man da eher bei 150, 160 liegen müsste, bei den Gehältern, die da momentan eben bei den DHs gezahlt werden. Ja, und dann geht's schon mal gar nicht, wenn ich eine Prophylaxe anbiete, eine 10,40, die von diesen Mitarbeiterinnen gemacht werden und die dann eben nur 80 Euro kostet. Ja, häufig haben wir natürlich Praxisinhaber, Praxisinhaberinnen, die Praxen übernommen haben und die noch mit den alten Preisen kämpfen. Ich glaube, das ist wirklich so dann richtig hart. Also ich habe jetzt gerade mehrere Kunden, die ja die Praxis übernommen haben, als der 10,40-Preis hier für eine Stunde gerechnet bei 60 Euro war oder 50. Und dann muss ich erstmal gucken, wie komme ich zu den 120.
So ist es. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Das war ja die Ausgangsfrage auch, wenn wir Gehaltsdruck haben bei den ZMPs und bei den DHs. Und in unserer Beobachtung ist der da aktuell sehr hoch. Ja, da ist die Nachfrage groß. Da gibt es auch erstaunlich wenige, die sich dazu fort- und weiterbilden lassen. Und da wachsen die Gehälter momentan sehr stark. Naja, und das ist dann das Thema von Anfang der Folge, wo man dann Angst hat oder Sorge hat, dass man sich das Personal dann nicht mehr leisten kann. Und die Sorge wollen wir jetzt an der Stelle einmal ein bisschen entkräften. Bei den angestellten Zahnärzten, hatten wir gesagt, ist oftmals eher der Fehler, dass die heute schon zu teuer oder zu viel verdienen für die Umsätze, die sie machen, und dass wir erst auf der Umsatzseite meistens arbeiten müssen. Hier haben wir eben die Umsatzseite erläutert, warum wir diese Kalkulation bei der 10,40 zum Beispiel aufmachen und was dann rauskommt, 125, 130, je nachdem, Euro plus für 60 Minuten. Und jetzt die Frage, jetzt möchte meine ZMP 10% mehr verdienen, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Und sollte ich das machen oder verdiene ich dann überhaupt kein Geld mehr? Und auch hier ist die Antwort auf der Umsatzseite. Und die Frage ist, was passiert denn, wenn ich jetzt 10% Gehaltsanpassung zum Beispiel machen muss über 2 Jahre, ne? Oder wenn ich die machen musste vor 2 Jahren, weil die Inflation so hoch war. Naja, die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten eben gesagt, ZMP kostet euch pro Stunde, die sie in der Behandlung zur Verfügung steht, ungefähr 30 Euro Personalkosten mit allem drum und dran. Ja, wenn wir jetzt sagen, hier wird es um 10% teurer über die letzten 2 Jahre oder über die nächsten 2 Jahre, völlig egal, dann gehen wir also von 30 auf 33 Euro. Ihr seht jetzt, dass das 3 Euro mehr sind, was an euren Produktionskosten, die wir eben ausgerechnet haben, die ungefähr bei 100 Euro oft liegen, dann einen Anstieg von 100 auf 103 zum Beispiel ausmacht. Ne? 103 oder 104, ja, in dem Bereich. Bedeutet, der Anstieg ist in unseren Augen zwar für die Praxis sicherlich etwas, was man kompensieren muss und was Geld kostet, aber wenn wir von einem 10%igen Gehaltsanstieg von der ZMP sprechen, dann sprechen wir vielleicht nur von einem 3- oder 4%igen Anstieg des Prophylaxepreises. Ja, unter der Annahme, dass nicht alle anderen Dinge, die hier in die Gleichung eingehen, auch um 10% teurer geworden sind. Aber ich denke, ihr versteht, worauf wir hinaus wollten. Eine Gehaltsanpassung wirkt also sehr unterproportional direkt nur sozusagen auf den notwendigen Prophylaxepreis. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis an der Stelle jetzt und auch eine positive Nachricht in der Folge, die ihr mitnehmen solltet. Man kann mit relativ kleinen Preisanpassungen oder mit relativ kleinen Effizienzsteigerungen, zum Beispiel das Reduzieren der No-Show-Rate oder das Wegnehmen der Ausfälle, ohne weiteres diesen Spielraum von 1, 2, 3 Euro pro Stunde schaffen, den wir vielleicht brauchen, um die Leute auch nächstes Jahr noch gut zu bezahlen. Bei der DH rechnet sich's im Prinzip genauso, nur dass wir halt von 4 Euro oder 5 Euro sprechen, anstatt von 3. Zusammengefasst würde ich sagen, Jana, ich glaube, da haben wir mal diese drei Beispiele oder zwei Beispiele, Zahnärzte und Prophylaxekräfte, durchgerechnet. Die Devise kann hier in dem Bereich, wo direkt Umsatz gemacht wird, nur lauten, Betroffene zu Beteiligten machen, die den Zusammenhang zwischen dem eigenen Umsatz und dem Verdienst, ob er uns gefällt oder nicht, wenn wir über Medizin sprechen, er ist da und er muss da sein, transparent machen und immer schauen, ob die Ratios im richtigen Verhältnis sind und die Realisation, dass wenn bei uns alles richtig eingestellt ist und wir die richtigen Personalkostenkennzahlen, die richtigen Stundenumsätze und die richtigen Mitarbeiterkosten pro Stunde dazu haben, wir, glaube ich, nicht Angst und Bange sein muss vor zukünftigen Gehaltssteigerungen, weil wir sie, glaube ich, mit relativ kleinen Schritten, zum Beispiel im Prophylaxepreis, zum Beispiel bei der privaten UPT oder bei sonstigen Leistungen wie Füllungen und so weiter draufschlagen könnten.
Genau. So, ich würde sagen, dann haben wir an dem Bereich des Personals, das direkt Umsatz erbringt, einen Haken dran. Ja, ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen einordnen. Also da ist es, sage ich mal, relativ einfach, weil wir es immer im Zusammenhang mit dem Umsatz dann sehen können und weil wir sowohl wir als auch das Personal eben dazu beitragen kann, dass es passt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Assistenz, oder?
Ja, unbedingt. Ja?
Genau, also wir sprechen jetzt über diejenigen, die überhaupt den Behandlern helfen, den Umsatz zu machen, also das überhaupt zu ermöglichen, nämlich der Stuhlassistenz. Und gerade da sehen wir natürlich auch einen extremen Mangel aktuell. Das haben wir ja schon in der vorletzten Folge besprochen. Und wir sehen auch immer wieder Behandler, Behandlerinnen, die sich gerade darauf einstellen, ohne Personal zu behandeln. Ich glaube, die meisten können sich das nicht gut vorstellen und sollte sicherlich nicht das Ziel sein. Ne? Wäre dann sozusagen das Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann sind wir auf die Assistenz angewiesen. Ja, und dann sollten wir auch schauen, wie können wir sie so vergüten, dass es eben für beide Seiten Sinn macht.
Die Frage, die ihr, glaube ich, dafür einmal euch selbst stellen solltet im Kopf ist, glaube ich an den Produktivitätshebel, ne? Diana und ich sehen das so, wir glauben, dass Behandeln ohne Assistenz die Ultima Ratio sein sollte. Wir sind beide keine Zahnärzte, wir haben da ehrlich gesagt null praktische Erfahrung. Es hat nur uns noch keiner das Gegenteil bewiesen. Glaubt ihr an den Produktivitätshebel der ZFAs? Glaubt ihr dran, dass ihr schneller, effizienter in der Behandlung seid? Um ein paar Prozent? Und wenn ja, um wie viel Prozent, wenn ihr ZFAs an der Seite habt? Und ich finde auch immer die Frage, glaubt ihr, dass euer Leben nicht auch angenehmer ist, wenn euch jemand das Zimmer vorn nachbereitet und die Dokumentation macht, während ihr schon beim nächsten Patienten seid? Also das ist dann eine Mischung aus Komfort und Effizienz, ne? Und wenn die Frage nein ist, dann braucht ihr, glaube ich, an der Stelle nicht weiterdenken. Aber wenn die Antwort ja ist, ich glaube an den Produktivitätshebel und ich will mir das ohne ZFAs nicht vorstellen, dann ist ja die Frage, okay, was würden auch hier zum Beispiel 10% mehr Gehalt anrichten? Wir sind immer nur in Gedankenexperimenten für die ZFAs, die ZMPs, die hier vielleicht zuhören und auch für die Zahnärzte nicht die Aussage, dass wir morgen 10% mehr Gehalt geben wollen oder sollen oder müssen. Das ist nur ein Gedankenexperiment, was würden 10% mehr Gehalt anbieten? Gründe dafür sind sicherlich, dass wir, das haben wir in anderen Folgen schon besprochen, auch hier im Markt im Moment eine starke Dynamik sehen und auch von der MFA-Vergütung gerade ein Stück weit getrieben werden, die sich sehr dynamisch entwickelt. Und Diana hatte vorhin gesagt, wir sind ungefähr bei 50 Euro Personalkosten pro ZFA-Stunde. Das war in unserem Zahnärztebeispiel vorhin, also Vollkosten inklusive Personalnebenkosten für die fast zwei, also 1,9 ZFAs im Schnitt, die pro Zahnarztstunde mit am Stuhl stehen, auch hier nach deren Fortbildungen, Krankheiten, Feiertagen, Urlaub. Das heißt, aus diesen 50 Euro würden in unserem Gedankenexperiment, wenn wir 10% mehr in Zukunft hier ausgeben müssen, 55 werden. Also die Behandlungsstunde würde um 5 € teurer werden. Wenn wir es bei den Zahnärzten gleichzeitig auch machen müssen, dann natürlich um mehr, aber wir machen hier ein Gedankenexperiment, wo wir nur eine Variable ändern. Ja, also Ceteris Paribus, ZFA-Gehälter würden um 10% steigen, wären 5 € pro Behandlungsstunde. Ich finde, das verliert schon wieder ein Stück weit den Schrecken. Ja, wir sprechen also hier von 10.000 € Mehrkosten für die 2 ZFAs oder nicht ganz, 8.000, 9.000, 10.000 € Mehrkosten für die 2 ZFAs, die dann an der Seite stehen, für den einen Zahnarzt, wenn ein Zahnarzt in Vollzeit arbeitet. Wir rechnen hier die ganze Zeit sozusagen gedanklich in Vollzeit. Und ja, das wären dann alle Behandlungen 5 € teurer auf die Stunde gerechnet. Jetzt wissen wir natürlich, dass das nicht geht. Wir wissen bei einer 01 und 01 Zahnstein und Co., könnt ihr die 5 € nicht draufschlagen, bedeutet wie immer, es muss in der Mischkalkulation, in der Summe aufgehen. Leider seid ihr dazu gezwungen, hier ein bisschen zu mischen. Aber wir merken, glaube ich, auch schon, dass wir nicht davon sprechen, dass jede Behandlung 10, 20, 50 Euro oder 5 oder 10 oder 20% teurer werden muss, sondern 5 € pro Behandlungsstunde ist jetzt nicht die Welt. Und wenn wir es nur über Füllungen machen würden, wenn wir sagen würden, wir passen die ZFA-Gehälter zum Beispiel um 10% an und ändern nichts als die Füllungspreise, dann wären es über den Daumen gepeilt vielleicht 20, 25 Euro pro Füllung, was sicherlich ein Sprung wäre, aber auch so könnte man das finanzieren. Wir gehen, wie gesagt, es geht nur darum, diese Größenordnung auch hier mal wieder einzuordnen.
Genau, vielleicht noch eine Kennzahl dazu. Wir messen immer die Personalkostenkennzahl Assistenz. Also wenn ich alle meine Assistenzen und Azubis zusammenrechne, also was sie mich kosten, ne? Also brutto plus Sozialabgaben, dann liegen wir bei 12-15% vom zahnärztlichen Umsatz, also vom Honorarumsatz der Behandler. Und das ist ziemlich zuverlässig. Die Bandbreite geht am Ende von wahrscheinlich 7%. Ich glaube, du hattest jetzt eine Praxis, die da sehr wenig hatte, das insbesondere dann, wenn ich viele Azubis anstelle, bis hin zu 20%. Das sind meistens Praxen, die mit viel Überhang arbeiten, also die lieber 3 Personen da auf Puffer rumstehen haben für die nächste Krankheitswelle. Das liegt aber in der Regel nicht an den Gehältern. Das liegt, wenn dann, am Personaleinsatz und an der Effizienz und weniger daran, was sie letzten Endes verdienen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass wir darüber sprechen, ob jetzt eine ZFA 15 € oder 17 € brutto verdienen soll, wenn wir am Ende des Tages jetzt sehen, dass wir einige Praxen haben, die gar nicht mehr behandeln können oder wo ein Behandler dem anderen aushelfen muss in der Assistenz und dann mal schnell 300 € Stundenumsatz verloren gehen oder 400 im schlimmsten Fall. Dann muss man immer wieder diese Relation im Auge behalten, glaube ich.
Genau. Zusammengefasst, wir haben hier eigentlich kein Problem, zumindest nicht, wenn das Personal effizient eingesetzt ist und insbesondere, wenn die Stundenumsätze, das ist jetzt die Anknüpfung zu oben, wenn die Stundenumsätze passen. Wenn der angestellte Zahnarzt bei 160 € Stundenumsatz 2 Assistenzen da rumstehen hat, das hatten wir oben schon, dann geht's nicht auf, ne? Wir glauben oder wir hoffen, dass das so ein bisschen den Schrecken nimmt, wenn wir dieses Rechenbeispiel machen. 10% mehr ZFA-Gehalt wären 5 € pro Behandlungsstunde. Und wir glauben, dass man das mit den richtigen Preisen, und das ist auch nochmal ein Plädoyer für jährliche Kalkulation und jährliche Anpassung, und mit dem richtigen Effizienzkonzept durchaus heben kann, diese 5 €. Ne? Die Frage ist ja, brauche ich in jeder Behandlung 2 ZFAs? Habe ich nicht auch ganz viele Termine, wo ich vielleicht gar keine brauche? Das ist aber eine andere Frage als die Frage, mache ich es insgesamt ohne ZFAs und lebe ich einfach damit, dass ich keine habe.
Und das ist auch wieder eine Sache der Struktur, ne? Auch der Terminbuchstruktur. Also ich kenne auch einige Behandler, die eben genau wie du sagst, sagen, in bestimmten Zeiten, zum Beispiel nachmittags, wo ich dann weniger Leute zur Verfügung habe, mache ich zum Beispiel Beratungstermine und Termine mit Patienten, wo ich nicht so einen hohen Anteil an ZFAs benötige.
Gut. Ja, und dann haben wir noch die dritte Gruppe sozusagen an Personal, wir hatten es ja eingangs gesagt, und zwar das verwaltende Personal, also sicherlich diejenigen, die jetzt an der eigentlichen direkten Wertschöpfung und am Umsatz am weitesten von entfernt sind, sage ich mal. Das soll die Leistung nicht schmälern. Aber es geht hier um all diejenigen, die rund um die Behandlung, um die Befundung, um den Kern der Dienstleistung drumherum Dinge erbringen. Also der Empfang, die Abrechnung, das Praxismanagement, die Orga, alle Dinge, die dort eben noch gemacht werden. Und ich glaube, wenn wir diesen dritten Topf betrachten, dann können wir jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zum Umsatz herstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Betrachtung machen, dann brauchen wir, glaube ich, nicht mehr auf die Behandlungsstunde abzielen. Ich meine, wir haben es vorhin gesagt, die Behandlungsstunde ist ungefähr mit, was war das, Diana, 30 € Arbeitgeberkosten für Verwaltungs- und Abrechnungspersonal belastet, die zahnärztliche Behandlungsstunde. Das muss man, glaube ich, schon auch sehen. Aber insgesamt ist es natürlich auch so, dass wir einen Anstieg der Tätigkeiten sehen, die in diesem Bereich erbracht werden müssen. Abrechnung wird komplexer, Regulatorik nimmt weiter zu, die Dinge, die in der Praxis gemacht werden und dokumentiert werden müssen, werden immer mehr. Und das führt natürlich dazu, insbesondere wenn man als Inhaber oder Inhaberin das nicht alles machen möchte, sondern sich auf die Behandlung konzentrieren will, dass wir eben sehen, dass hier mehr und mehr Verwaltungspersonal in den Praxen aufgebaut wird.
Genau. Wobei ich glaube, man muss das hier sehr differenziert betrachten. Das ist einfach in jeder Praxis sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich maßgeblich auch davon ab, wie viel man als Inhaber selbst übernimmt. Also mache ich die Buchhaltung selber, mache ich die Schichtplanung selber. Es gibt Praxen, wo die Inhaber sehr, sehr viel selbst machen. Und dann gibt's wieder Praxen, die eben vielleicht auch einen Praxismanager haben, ganz große Einheiten, vielleicht sogar mehrere und dann noch Abteilungsleiter oder Koordinatoren. Manche Praxen haben ein komplett eigenes Personalmanagement. Also es hängt natürlich sicherlich davon ab, wie die Praxis aufgestellt ist, wie groß die Praxis ist und wie sie aufgestellt ist und welche Tätigkeiten überhaupt vom Management übernommen werden müssen. Und das hängt eben davon ab, wie viel man als Inhaber selbst macht und wie viel man vielleicht auch outsourced. Ja, habe ich eben externen Abrechnungsdienst zum Beispiel, dann habe ich natürlich hier vielleicht keine Personalkosten. An der Stelle müsste es aber gedanklich rein rechnerisch mit reinpacken. Ne? Zumindest machen wir das im Controlling so. Und davon hängt eben ab, wie hoch die Verwaltungskosten sind. Und wenn wir mal eine Kennzahl betrachten wollen, dann schauen wir mal, wir nennen die Personalkostenkennzahl Verwaltung an. Und da rechnen wir die Personalkosten aller Mitarbeiter, die in der Verwaltung tätig sind, also Praxismanager, Buchhalter, Abrechnungskräfte, also die wirklich angestellt sind in der Praxis, gemessen am Umsatz, der ohne Fremdlabor in der Praxis erwirtschaftet wird, also an der Praxisleistung. Ja, und da liegen die meisten Praxen so um die 8%, sage ich mal, mittlerweile, ja, teilweise bis zu 10%, und das hängt eben davon ab, wie viel ich rausgebe und wie viel ich intern mache.
Ich wollte die Auswertung immer schon mal fahren. Meine These wäre ja, dass diese Prozentzahl im Zeitablauf auch eher steigt, ne, aus den eben beschriebenen Gründen. Und ich habe in einem oder anderen Vortrag das auch schon gesagt. Ich glaube, die Ableitung, wenn ihr als Inhaber zu viel zu tun habt, jemanden einzustellen, der das an eurer Stelle macht und dann lieber eure Zeit zu nutzen, um Patienten gesund zu machen oder zu halten und die entsprechenden Umsätze zu erwirtschaften. Ich glaube, die ist richtig. Was wir dennoch beobachten, ist, dass man oft versucht, die anfallenden Aufgaben dadurch zu lösen, dass man noch eine ZMV anstellt. Und da sind wir uns, glaube ich, nicht sicher, oder da möchte ich sozusagen ein Fragezeichen dran hängen. Das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, ja, weil die Aufgaben in einer Praxis lassen sich beliebig ausbauen und erweitern. Und manchmal hat man regelrecht den Eindruck, dass sich die Praxismanagement und Verwaltung sozusagen gegenseitig beschäftigen und Arbeit erzeugen. Klingt jetzt blöd, ist nicht so gemeint, ganz wichtige Kräfte, die eine ganz tolle Arbeit machen, aber ich glaube, wir müssen da tatsächlich in diesem Bereich sehr stark auf das Thema Effizienz achten, weil wir diese Kosten eben nicht einfach in der Behandlung kalkulatorisch draufschlagen können. Wir haben sie mit drin, wir müssen sicherlich das in die Gesamtkalkulation mit einfließen lassen, nur müssen wir hier, glaube ich, ganz, ganz stark stärker als in den anderen beiden Bereichen darauf achten, dass wir das richtige Verhältnis von Administration zu Leistungserbringung haben. Und du hast es vorhin gesagt, wir haben im Schnitt 1,1, also ein bisschen mehr sogar als eine Stunde Verwaltungspersonal pro Zahnarztstunde. Das ist krass, wenn man drüber nachdenkt, dass für eine Stunde Zahn gesund halten nochmal mehr als eine Stunde irgendjemand mit Verwaltung und Empfang und Abrechnung beschäftigt ist. Und ich glaube, da ist sozusagen die Aufgabe, das im Idealfall wieder nach unten zu drücken, allen regulatorischen Anforderungen und kaufmännischen Verpflichtungen und so weiter zum Trotz und das nicht weiter ausufern zu lassen.
Und da muss man, glaube ich, immer wieder die Prozesse hinterfragen. Und ich glaube, das wird zu selten gemacht. Wir kennen das alle. Ja, es gibt ganz viele tägliche Routinen, die man einfach so macht und immer so macht und schon immer so gemacht hat. Und man hinterfragt sie gar nicht und plötzlich kommt ein neuer Prozess und man merkt, dass man Stunden sparen kann, dadurch, dass man es anders tut. Und häufig werden hier zum Beispiel Auswertungen erstellt für die Inhaber, die sie aber gar nicht ansehen, weil sie keine Zeit haben und solche Geschichten. Wenn man mal extern in eine Praxis reinkommt und hinterfragt jeden Prozess, dann ist es super interessant, wie viele Prozesse eigentlich gemacht werden, ohne dass jedem klar ist, warum eigentlich. Und teilweise haben sie auch einfach keinen Sinn. Insbesondere durch diese Umstellung von analog auf digital. Es gibt ganz viele Prozesse, die parallel in analog und digital laufen. Und da ist ganz wichtig, dass man eben digitalisiert, um effizienter zu werden und dann aber gerne auch die analogen Prozesse sein lässt und der Digitalisierung vertraut, um da eben nicht diese Mehrfacharbeit zu haben. Und ein Stück weit glaube ich auch, dass gerade in der Verwaltung viele, also Menschen arbeiten, die es sehr genau nehmen, die gerne Aufgaben vollständig und richtig machen und dadurch auch sehr sich schwer tun, Prozesse sein zu lassen. Ja, und ich glaube, deshalb muss man insbesondere da genauer hinschauen und gemeinsam gucken, wie können wir auch Prozesse anders definieren oder Prozesse anders laufen lassen, um den Personalaufwand gering zu halten.
Das ist total tricky, weil es hier dieses Spannungsfeld gibt zwischen Compliance in den Prozessen und in den Anforderungen. In den ganz vielen Bereichen ist es halt nicht verhandelbar bei euch. Im Bereich Steri ist zum Beispiel nicht verhandelbar, oder im Bereich QM, aber dass die eine Seite und die andere Seite ist eben dieser effiziente Personaleinsatz und das Ganze nicht ausufern zu lassen. Und mir tut es auch weh, als jemand, der selbst Prozesse mag und gerne Dinge 120% genau hat und gerne compliant ist. Aber ich glaube, man braucht ein Stück weit wirklich eine 80-20-Denke auch. Oder andersrum, ich finde, man merkt das manchmal, wenn eine Person ausfällt oder wegfällt oder geht und man sie nicht ersetzt bekommt, dann ist man gezwungen, die Sachen, die sein müssen, zu machen, und gewisse andere Sachen fallen dann einfach hinten runter mit der Idee, das für einen gewissen Zeitraum vielleicht einfach mal schleifen zu lassen, und da merkt man manchmal, es passiert überhaupt nichts. Und das ist aber ex ante sozusagen auch manchmal schwer festzustellen. Ne? Ich glaube, man hat schon, wenn es wirklich richtig eng wird, hat man schon ein gutes Gefühl dafür. Was muss ich heute machen? Löhne bezahlen zum Beispiel. Und was kann ich auch nächste Woche machen oder was muss vielleicht gar nicht gemacht werden? Und ich habe neulich was gehört, was mir ganz gut gefallen hat, so als Denkmodell. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher CEO oder welcher Firmenchef das war. Aber bei der Frage, was machen wir im Unternehmen, was machen wir überhaupt und was müssen wir machen und was können wir auslagern und so weiter, hat er einen Leitspruch im Englischen: Does it make our beer taste better? Also als Firma, die Bier herstellt, sozusagen sich immer wieder die Frage zu stellen, okay, wir können ganz viele tolle Sachen hier machen, aber macht das, was wir gerade tun, jetzt eigentlich unser Bier besser? Oder ist es nur links rum, rechts rum irgendeine Schleife dran? Ne? Und ich glaube, darauf kann das vielleicht auf eure Praxen bezogen ein guter Leitspruch sein. Und ich kenne es aus unserer eigenen Firma, Diana, wir machen 1000 Sachen und Initiativen und mal immer tolle Ideen. Wenn man sich da öfter mal fragen würde, zahlt das auf unsere Behandlung ein, zahlt das auf unsere Kernleistung ein? Nein, wenn nicht, ist es etwas, was wir absolut tun müssen, weil wir sonst irgendwie uns strafbar machen oder wirklich irgendwie gefährliche Dinge tun. Wenn die Antwort darauf auch nein ist, dann ist es wirklich die Frage, ob man es machen muss, und die Frage, was passiert denn, wenn wir es sein lassen? Vielleicht auch einfach mal experimentieren und etwas mal sein lassen und gucken, ob es wirklich schlechter wird.
Ja, ganz besonders wichtig. Und auch als Inhaber, Inhaberin sich immer mal wieder fragen, ob das, was man da möchte, zum Beispiel irgendeine Auswertung, in Relation zu dem Aufwand steht, der dahinter steht, ne? Und ich glaube, Christian, wir tragen tatsächlich auch teilweise dazu bei, ja? Also wer unseren Podcast hört, kommt vielleicht regelmäßig mal mit tollen Ideen auf sein Team zu, was jetzt wieder unbedingt ausgerechnet und gemacht werden muss. Da auch, ne? Gilt das Gleiche. Immer hinterfragen, ist es für uns relevant? Ja, und schaue ich mir nachher zum Beispiel diese Kennzahl auch an, die ich aufwendig ausrechnen lasse. Und einfach auch mal die Perspektive einnehmen, gemeinsam mit dem Team, wie können wir euren Arbeitsalltag erleichtern? Weil unabhängig davon, dass es natürlich kostet und ich vielleicht zu viele Verwaltungsmitarbeiter angestellt habe, ist es, glaube ich, der Bereich, wo die größte Überforderung und Überlastung herrscht. Ja, und ich glaube, da muss man auch genauer hinsehen, dass diese Personen auch gesundheitlich durchhalten und glücklich sind, ne? Und ich glaube, da braucht man einfach ein gutes Maß.
Absolut. Dazu gehört auch, glaube ich, eine sinnvolle Einteilung der Leute natürlich, ne? Wir sehen in vielen Praxen, dass der Trend dahin geht, vielleicht jemanden im Hintergrund sitzen zu haben, der Telefonie macht. Dass man also arbeitsteilig denkt, das Modell vorne sitzt jemand, der mit 4 Armen und 3 Köpfen, 2 Hörern und die Patienten am Tresen empfängt, ist so ein bisschen eins, das in größeren Praxen ja immer schlechter funktioniert und auf dem Weg raus ist, also arbeitsteilig denken. Und ich glaube, was heute, und da können wir sicherlich vielleicht nochmal einen positiven Beitrag auch haben, was heute, glaube ich, ganz wichtig ist, du hast eben gesagt, die Leute müssen irgendwie auch sinnvolle Arbeitszeiten haben, müssen ihr Arbeitspensum auch schaffen. Und an der Stelle, glaube ich, auch einfach ganz wichtig, dass man eine Transparenz darüber hat, wie viele Leute haben wir, wann ist der Empfang besetzt, wann ist die Abrechnung besetzt, wann ist das Backoffice besetzt. Sprich, eine saubere Schichtplanung, also was wir uns definitiv nicht mehr leisten können, nicht in der Verwaltung und in keinem anderen Bereich, ist, unser Team zu bezahlen dafür, dass es morgen kommt und es ist unklar, wer wann was genau macht und wann da ist und mit wem arbeitet. Sprich, eine saubere Schichtplanung, eine saubere Dienstplanung, die gut zum Terminbuch passt, da kritisch hinterfragt, wann müssen wir da drumherum eigentlich Telefonzeiten anbieten, wann muss der Empfang besetzt sein, wann brauche ich jeweils eine Assistenz. Und dann sind wir eigentlich so ein bisschen bei dem Thema Pepito, was uns ja immer am Herzen liegt. Wenn ihr in dem Bereich Praxispersonal und dem guten und sauberen Einsatz von Praxispersonal und der Transparenz über die Einsatzzeiten, die Arbeitszeiten und die Zeiterfassung und der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hier, ohne dass ja irgendjemand noch etwas händisch weiter aufzeichnen muss, wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut euch unbedingt unsere Personalsoftware Pepito an, nur für Zahnarztpraxen entwickelt. Unser Team von 4 Leuten mittlerweile, die im Kundenservice bei Pepito arbeiten, beschäftigt sich täglich damit, wie Praxen perfekt ihre Schichtpläne sauber machen können und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können, ohne dass dabei mehr Arbeit anfällt. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, deswegen erwähne ich es, wie man gesetzliche Anforderungen erfüllen kann über Digitalisierung und Effizienz steigern kann, ohne mehr Arbeit zu haben. Ja, unser Team berät euch da auch gerne. Wir sind da sehr erfahren und machen Demos, können euch Angebote machen und würden euch dann auch ins Produkt bringen und da fortlaufend betreuen. Schaut euch das an auf www.solvi.de/pepito. Findet ihr alle Infos und direkt auch einen Link zum Kalender vom Team, wo ihr euch eine Demo buchen könnt.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sehen es immer wieder in Praxen, wenn wir die Schichtpläne angucken, wenn wir die Pausenzeiten angucken, dann sehen wir doch, dass da wenig Ordnung in den meisten Praxen herrscht und in der Regel Leute auch eingesetzt werden in Bereichen, in denen sie gar nicht tätig sind. Das kann man natürlich mal eine Woche machen, wenn 5 Leute krank sind, aber bitte nicht dauerhaft. Das macht die Mitarbeiter wirklich unglücklich. Und wenn wir eins wollen, dann ist es natürlich ein glückliches Team.
So ist es. Tatsächlich, momentan ist es ein Bereich, in dem ich auch richtig viel mit den Kunden, die ich in der Beratung habe, arbeite. Ich mache sehr, sehr viele Schicht- und Dienst- und Terminbuchpläne gerade mit denen zusammen. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir uns einfach Verschwendung tatsächlich auch nicht leisten. Ne? Also diese Pausenregelungen, sind die sauber? Brauchen wir überhaupt Pausen oder können wir es nicht in einem Einsatzplanung abbilden, wo Pausen gar nicht nötig sind? Dann sind alle früher daheim und haben genauso viel gearbeitet und.
Genau. Und natürlich auch Ressourcenplanung. Ich muss natürlich mir auch Gedanken darüber machen, was ist meine Engpassressource? Ist meine Engpassressource zum Beispiel Personal am Empfang? Dann muss ich drüber nachdenken, ob ich wirklich Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr jeden Tag halten kann. Wenn ich genug Räume habe, kann ich vielleicht auch parallel fahren. Ja, das sind alles Themen, die dazugehören. Es geht also bei dem Thema Personalkosten und Entlohnung nicht unbedingt immer nur um das Thema, was verdient der Mitarbeiter am Ende oder welches Gehalt bekommt er oder sie ausgezahlt, sondern auch darum, wie kann ich die Effizienz meines Teams erhöhen, ne? Stichwort Mitarbeitereffizienz. Und wenn die natürlich höher ist und wir gemeinsam mehr erwirtschaften, dann ist es natürlich auch viel leichter, faire und gute Gehälter zu bezahlen.
Perfekt. Ich glaube, damit haben wir die 3 Töpfe, die 3 Gruppen einmal durchgesprochen, Diana, oder?
Ja.
Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen?
Gerne.
Also, beim Personalkosten, bei dem Thema Personalkosten müssen wir, weil es der größte Block ist, unbedingt differenzierter denken. Die Personalkosten in ihrer Gesamtheit anzugucken, sich darüber beschweren, dass sie zu groß sind oder steigen, bringt uns einfach nicht weiter. Schaut auf das umsatzgenerierende Personal, die Zahnärzte, die DHs, die ZMPs. An der Stelle wichtig zu befähigen, haben wir gesagt, zu ermöglichen, zu fördern, dann auch zu fordern und im letzten Schritt entsprechend zu vergüten, nämlich wenn die Leistung stimmt. Stimmt die Leistung nicht, im Sinne von stimmt der Umsatz nicht, müssen wir gucken, wie können wir weiter fordern und ermöglichen. Und wenn wir dann das richtige Verhältnis aus Personalkosten und Stundenumsatz haben, dann können wir was an der Bezahlung machen. Und ich glaube, das ist immer eine gute Gelegenheit auch. Man hat immer Sorge davor, wenn Mitarbeiter nach mehr Gehalt fragen. Ich glaube, hier ist die Aussage, das ist eine hervorragende Gelegenheit und ein hervorragender Moment, um diese Diskussion zu führen, um die Mitarbeiter, die Umsatz erbringen, in dieses direkte Verhältnis des eigenen Umsatzes zum eigenen Gehalt zu holen. Und ich glaube, wir haben euch da aufgezeigt, dass gerade bei den ZMPs und DHs ein paar Euro mehr Gehalt, was dann schon relativ viele Prozente sein können bei deren Gehältern, sich zum Beispiel auf die Prophylaxepreise relativ leicht durch 1, 2, 3, 4 Euro mehr umlegen lassen und da vielleicht so ein bisschen das Schreckgespenst genommen. Beim Thema Assistenz wäre, glaube ich, sozusagen die Zusammenfassung, dass ihr euch überlegen müsst, glaubt ihr an den Produktivitätshebel? Glaubt ihr, dass die Assistenz euer Effizienztreiber ist? Wenn ja, dann sind die 50 Euro pro Stunde für zwei Assistenzen, die sie dann in Vollkosten haben, sicherlich gut investiert. Wir gehen davon aus. Wir würden gerne in der WhatsApp-Community auch diskutieren, wenn jemand Zahlen hat, dass er ohne Assistenz genauso effizient behandelt hat, würde uns das auch interessieren. Und hier war die Kernaussage, wenn wir hier von 50 auf 55 Euro in den nächsten Jahren gehen müssen, weil die Löhne um 10% steigen, glauben wir, dass wir es auch wieder über die entsprechenden Kalkulationen und Preise an die Patienten ganz gut eigentlich weitergeben können und müssen. Und der dritte Bereich, das verwaltende Personal, hier so effizient wie möglich, so wenig verwaltendes Personal wie möglich, so viel wie eben nötig. Passt drauf auf. Und ja, da machen wir nochmal eine separate Folge zu, dass ihr euch nicht tot verwaltet, hinterfragt, ne, was muss alles gemacht werden und was machen wir nur aus irgendwelchen, ja, weil es mich mal interessiert hat vor vielen, vielen Jahren oder weil wir glauben, dass wir es machen müssen. In Summe, Personalkosten sind der größte Kostenblock, aber wenn wir es ganz nüchtern betrachten, in einer sehr einfachen Praxis, die keine angestellte Zahnärzte hat, dann wären es 25% Personalkosten und die setzen sich zusammen, das hat Diana gesagt, aus ungefähr 10% Verwaltungspersonal und ungefähr 12-15% Assistenzpersonal. Und wenn das bei euch deutlich nach oben abweicht, dann kommt das eben durch die angestellten Zahnärzte, durch die Prophylaxekräfte. Das hatten wir ja jetzt besprochen und das ist dann eben sehr individuell zu betrachten. Ich glaube, in unseren Augen ist es also zusammengefasst, ja, alternativlos, dass ihr euch kreativ und differenziert mit der Lösung der steigenden Löhne beschäftigt, dass ihr euch da individuelle Lösungen überlegt, dass ihr nicht Angst habt vor dem großen Block und vor der anonymen sozusagen Zahl, sondern dass wir das in diese Bereiche zerlegen. Am Ende macht das Personal, auch wenn es der größte Block ist, nur 20%, 30%, 40% aus. Bedeutet, wir haben immer einen kleineren Hebel, den wir bei den Preisen ziehen müssen, um diese Gehaltseffekte auszugleichen. Und wir glauben einfach sehr stark daran, dass die Leistung, die alle in der Praxis zusammen mitbringen, zukünftig eine noch viel größere Rolle spielen muss, als sie es bisher getan hat. Wir werden besser vergüten müssen und das können wir nur mit denen machen, die auch die Leistung erbringen. Und die, sagen wir mal, Gleichmacherei der Vergangenheit, wo man sich sehr gut am Durchschnitt und am Median und am Tarifvertrag orientieren konnte, die wird immer mehr der Vergangenheit zugehören und die wird auch ja immer weniger sinnvoll sein. Ja, ihr müsst die Leute entsprechend der Qualifikationen bezahlen und dann auch entsprechend der Qualifikationen einsetzen. Wenn der angestellte Zahnarzt oder der Assistenzzahnarzt aus der Assistenzzeit herauskommt, dann muss der auch langsam peu à peu als Zahnarzt voll eingesetzt werden. Dann muss er auch und sie die entsprechenden Behandlungsfälle eben auch kriegen. Nur dann kann er oder sie die entsprechenden Umsätze bringen. Wir hatten das Beispiel auch am Thema der DHs, eine DH zu bezahlen dafür, dass sie am Ende 1040 und IPs macht. Ist betriebswirtschaftlich Blödsinn, wird auch ihrer Qualifikation nicht gerecht. Hier geht es dann darum, PA, also UPTs und Co. In entsprechendem Maße zu machen. Denn, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, als Unternehmer können wir zwar jetzt irgendwie die Aufgabe schwierig finden, dass Personalkosten steigen, aber am Ende ist es ganz einfach. Wir sind Unternehmer und ich glaube, deswegen dürfen wir das auch sagen und ihr, die zuhört, seid Unternehmer und Unternehmerinnen. Wenn es Probleme gibt, wenn es neue Herausforderungen gibt, dann ist es genau unsere Aufgabe als Unternehmer und Unternehmerinnen, hier Lösungen zu finden und im Idealfall machen wir das unter Beteiligung des Teams, indem wir eben ja Betroffene zu Beteiligten machen, was wir vorhin schon gesagt haben.
Das war ein wunderschönes Schlussplädoyer, Christian. Das lassen wir genauso stehen, würde ich sagen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch heute wieder ja, ein bisschen die Angst nehmen konnten, ein paar positive Impulse geben und auch neue Denkanstöße geben konnten. Und natürlich hoffen wir, dass euch die Folge wieder gefallen hat und freuen uns auf eine rege Diskussion in der WhatsApp-Community. Kleiner Reminder nochmal am Schluss an unsere 100. Folge, die dann Ende des Jahres ansteht. Da würden wir uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr uns in der entsprechenden Gruppe eure Fragen zukommen lasst. Wie gesagt, gerne als Sprachnachricht. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne sonstige Messages zur 100. Folge zusenden. Wer noch nicht Mitglied in der Community ist, der kann gerne eine E-Mail schreiben an aufgebohrt@solvi.de. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.
Ciao. We'll be right back.